Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 8. Vers der 66. Sure, der Sure Tahrim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Verses, der ebenfalls voller guter Mahnung ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. O ihr, die ihr gläubig seid, kehrt zurück zu Gott in aufrichtiger Reue. Vielleicht wird Gott euch eure Sünden vergeben und euch in Paradiesgärten, in denen zu Füßen der Bäume Bäche fließen, eintreten lassen. An jenem Tag, da Gott den Propheten und die, welche ihm Glauben schenkten, nicht beschämt sein lassen wird. Ihr Licht wird zu ihrer Rechten und ihnen vorauseilen, und sie werden sprechen: O Herr, mach unser Licht vollkommen und vergib uns, denn du bist aller Dinge mächtig.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 310C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 17. September 2022, gleich dem 27. Schahriwar 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt ein Sonderbeitrag unter dem Titel »Wirkung Arbains auf die islamische Zivilisation«. Anschließend hören Sie einen neuen Beitrag aus der Sendereihe »So wird gesagt«. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Beginn des Arbaein-Fußmarschs. Revolutionsoberhaupt. Arbaein-Prozession ist ein Zeichen des Willens Gottes, die Flagge des Islam höher zu hissen. Und Irans Präsident. Reise nach Samarkand war ein Schritt zur Stärkung der regionalen Beziehungen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Beginn des Arbaein-Fußmarschs. Der Fußmarsch der von der Arbaein-Zeremonie zurückgebliebenen Pilger hat zur gleichen Zeit wie Arbaein in Teheran begonnen. Pilger und Anhänger von Imam Hussein können an der Prozession der Anhänger von Arbaein in Teheran vom Imam Hussein-Platz zum Schrein von Hazrat Abdulazim teilnehmen. Arbaein, arabisch 40, ist der Gedenktag am 40. Tag nach dem Ableben eines Verstorbenen. Es ist islamische Tradition, jeweils am 7. und 40. Tag nach dem Ableben in besonderer Weise eines Verstorbenen zu gedenken. Mitarbeiter des Hilfsdienst in Teheran sind am Arbaein-Tag ständig auf der Marschroute präsent. Um die Sicherheit der Teilnehmer von Arbaein Hosseini zu gewährleisten, sind an jedem Ort der Zeremonie Polizeikräfte präsent. Revolutionsoberhaupt. Arbaein-Prozession ist ein Zeichen des Willens Gottes, die Flagge des Islam höher zu hissen. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution hat das wundersame Ereignis der Arbaein-Prozession, ein Zeichen des Willens Gottes, die Flagge des Islam der Ahlul Bayt zu hissen, genannt. Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Revolution, fügte am Samstag während des Trauerfestes der Studenten anlässlich von Arbaein Hosseini hinzu: Das wundersame Ereignis der Arbaein-Prozession kann durch keine menschliche Politik und keinen menschlichen Plan verwirklicht werden, und es ist Gottes Hand, die mit dieser großartigen Manifestation gute Nachrichten bringt, dass der vor uns liegende Weg klar und begehbar ist. Ayatollah Khamenei bezeichnete die reinen und frommen Herzen junger Menschen als den Grund dafür, Gebet und Predigt qualitativ hochwertiger zu machen und die göttliche Leitung zu verbessern. Er sagte dazu weiter: Die Arbaein-Zeremonie, die die hohe Flagge von Hazrat Sayyid al-Shuhada darstellt, wurde dieses Jahr mit mehr Glanz und Erhabenheit als zu jeder anderen Zeit in der Geschichte abgehalten. Er riet der Jugend, ihre Jugend wertzuschätzen und den Husseini-Versammlungen besondere Aufmerksamkeit zu schenken und fügte hinzu, Versammlungen sollten die Erinnerung an Ahlul Bayt wachhalten und das Zentrum und die Basis für die Erklärung von Fakten sein. Ayatollah Khamenei wies dann auf die unablässigen Versuche von Böswilligen und Wahrheitsverbrechern gegen wichtige Ereignisse wie die leidenschaftliche aber in Prozession hin und erinnerte alle daran, pflichtbewusst zu sein und sagte dazu weiter, die beiden lebenswichtigen und ewigen Sätze des Korans, nämlich die Ermahnung zum Recht und die Ermahnung zur Geduld, sind eine grundlegende Anweisung für uns, für immer und besonders für heute. Irans Präsident. Reise nach Samarkand war ein Schritt zur Stärkung der regionalen Beziehungen. Laut dem Präsidenten der Islamischen Republik Iran sei seine Reise nach Usbekistan unternommen worden, um die Nachbarschaftspolitik zu stärken und die regionalen Beziehungen auszubauen. Ebrahim Raisi, Irans Präsident, der heute Morgen nach Absolvierung seines Usbekistan-Besuchs und seiner Teilnahme an dem 22. Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit SOZ aus der historischen Stadt Samarkand nach Teheran zurückkehrte, sagte nach seiner Ankunft, diese Reise hätte die zwei Jahrzehnte lang schleppende Beziehung zwischen Iran und Usbekistan festigen können. Raisi wies dann auf die bilateralen Treffen mit seinen am SOZ teilnehmenden Amtskollegen hin und sagte, wir hatten mehr als 10 Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, darunter Staatsoberhäupter aus Kasachstan, Tadschikistan, Pakistan, Russland, Weißrussland, China, Indien und der Türkei, sowie dem SOZ-Generalsekretär, bei denen bilaterale Fragen der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen angesprochen und ernsthafte Entscheidungen in dieser Hinsicht getroffen worden seien. Er stellte klar, dass der Wille der Islamischen Republik, mit ihren Nachbarn zusammenzuarbeiten und eine Nachbarschaftspolitik für alle zu entwickeln, bei diesem Gipfel klar geworden sei. Einige SOZ-Mitgliedsländer wie China, Indien und Pakistan hätten uns eingeladen, ihr Land zu besuchen, und diese Reisen und Treffen würden zum richtigen Zeitpunkt stattfinden, um die Beschlüsse der Treffen weiter zu verfolgen, fügte der iranische Präsident hinzu. Bei diesem Treffen sei offiziell bekannt gegeben worden, dass Iran Mitglied der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit geworden sei, was eine gute Grundlage für die Stärkung der wirtschaftlichen Infrastruktur Irans in der Region schaffen werde, erklärte Raisi abschließend. Zusammenhalt in turbulenten Zeiten, das war die Hauptbotschaft des 22. SOZ-Gipfels. In der großen Abschlussrunde kam jeder der 14 angereisten Staats- und Regierungschefs zu Wort. Dabei war der Schutz der jeweiligen geopolitischen Interessen eines der Hauptthemen. Die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, SOZ, ist eine internationale Organisation mit Sitz in Peking, China. Sie wurde 2001 gegründet und ging aus den 1996 gegründeten Shanghai Five hervor. Ihr gehören die Volksrepublik China, Indien, Kasachstan, Kirgisistan, Pakistan, Russland, Tadschikistan, Usbekistan und Iran an. Putin. Iran spielte eine wichtige Rolle in Eurasien und der ganzen Welt. Laut dem Präsidenten der Russischen Föderation werde sich die Vollmitgliedschaft des Iran in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, SOZ, positiv auf diese Organisation auswirken, da Teheran eine wichtige Rolle in der eurasischen Region und der ganzen Welt spiele. Dazu sagte Wladimir Putin am Freitag in einer Rede auf dem SOZ-Gipfel in Samarkand, Russland unterstützt die Beschleunigung des Beitrittsprozesses des Iran zu dieser Organisation. Die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, SOZ, sei jetzt schon die größte regionale Organisation der Welt und ihre Rolle bei der Lösung regionaler und internationaler Probleme nehme zu, erklärte Putin. Angaben des russischen Präsidenten Putin zufolge würden sich auf der Welt neue Machtzentren bilden. Er sagte dazu weiter, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in den SOZ-Mitgliedsländern und ein Viertel des weltweiten BIP entfällt auf diese Länder. Der SOZ-Gipfel begann am Freitag in der Stadt Samarkand unter dem Vorsitz Usbekistans Präsident Shavkat Mirziyoyev. Dabei gaben Zhang Ming, der Generalsekretär dieser Organisation, und Ruslan Mirzayev, der Leiter des Exekutivkomitees der regionalen Antiterrorstruktur der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, offiziell die Vollmitgliedschaft des Iran in der Organisation bekannt, was von Beifall der anwesenden Staats- und Regierungschefs begleitet wurde. Mirziyoyev stellte auf der abschließenden erweiterten Plenarsitzung die gemeinsame Deklaration vor. Ihre Ziele sind es, alle zum globalen Dialog heranzuziehen, denen unsere gemeinsame Zukunft nicht egal ist und die trotz der Meinungsverschiedenheiten dazu bereit sind, nach koordinierten Verfahren und Lösungen zu suchen. Im SOZ-Abschlusskommuniqué wird vollständige Umsetzung des JCPOA gefordert. In ihrem Abschlusskommuniqué hat die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, SOZ, eine vollständige Umsetzung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA-Atomabkommen gefordert. Bei ihrem Gipfel in der usbekischen Stadt Samarkand unterstrichen die Staats- und Regierungschefs der SOZ in ihrer Abschlusserklärung: Die Mitgliedstaaten betonen die kontinuierliche Umsetzung des umfassenden gemeinsamen Aktionsplans zum iranischen Nuklearprogramm JCPOA und im Rahmen der UN-Sicherheitsresolution 2231. In der Erklärung heißt es dazu weiter: Die SOZ-Mitgliedstaaten wollen, dass die Parteien ihren Verpflichtungen im Einklang mit der umfassenden, vollständigen und wirksamen Umsetzung des JCPOA nachkommen. Die Staatschefs der Shanghaier Organisation unterstrichen die Bedeutung des Ausbaus der Verteidigungs- und Sicherheitskooperation, betonten aber auch die Notwendigkeit, gemeinsame Militärübungen zur Bekämpfung des Terrorismus abzuhalten, um das Niveau des Umgangs mit bewaffneten Terrorgruppen in der Welt zu erhöhen und die Methoden zur Bekämpfung des Terrorismus zu verbessern. In ihrer Erklärung forderten die Mitgliedstaaten auch Bekenntnis zur Konvention über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und Einsatz chemischer Waffen und ihrer Vernichtung. Die Staats- und Regierungschefs der Shanghaier Organisation betonten auch, wie wichtig es sei, alle deklarierten Chemiewaffenbestände so schnell wie möglich zu vernichten. Die Länder der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit betonten ferner in der SOZ-Abschlusserklärung die Bedeutung der Bildung einer umfassenden Regierung in Afghanistan, die alle ethnischen, religiösen und politischen Gruppen umfasst. Die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit vertritt derzeit etwa 40% der Weltbevölkerung und 30% der globalen Wirtschaftsleistung und ist damit die weltweit größte Regionalorganisation. Ursprünglicher Schwerpunkt war die sicherheitspolitische Zusammenarbeit in den Grenzregionen der Mitgliedstaaten. Israel stationiert in Westbank 20.000 Soldaten. Nach dem Tod eines ihrer Soldaten bei Gefechten mit den palästinensischen Widerstandskämpfern und aus Furcht vor der Eskalation der Gewalt hat die israelische Armee ihre Soldaten im Westjordanland in Alarmbereitschaft versetzt. Laut dem Fernsehsender Al-Mayadeen vom Samstag gab die israelische Armee zu, bei den jüngsten Zusammenstößen zwischen der Armee dieses Regimes und den palästinensischen Widerstandsgruppen im Gebiet Al-Jalmar wurde ein israelischer Offizier getötet. Nach diesem Vorfall berichtete der israelische Fernsehsender Channel 13, die israelische Armee stationiert weiterhin in den nördlichen Gebieten der Westbank und es wird erwartet, dass sie während der jüdischen Feiertage rund 20.000 Soldaten in verschiedenen Städten der Westbank stationiert. Laut dem Bericht des Senders Channel 13 wird diese Alarmbereitschaft bis zu den bevorstehenden Wahlen dieses Regimes aufrechterhalten. Al-Aqsa Märtyrerbataillone gaben am frühen Mittwochmorgen in einer Erklärung bekannt, dass sie in der Nähe des Al-Jalmar-Checkpoints im Norden der Stadt Jenin im Westjordanland auf ein Fahrzeug von Soldaten des israelischen Regimes geschossen hätten. Dabei sei ein israelischer Offizier getötet worden, hieß es dazu weiter. Die Organisation Club der palästinensischen Gefangenen teilte dazu auch mit: Am Freitag hätten die israelischen Sicherheitskräfte einige Städte und Vororte im Westjordanland überfallen und dabei 17 Menschen, darunter 10 Studenten, gefangen genommen. Der Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für den Nahostfriedensprozess, Tor Wennersland, äußerte sich am Freitag Ortszeit besorgt über die Verschlechterung der Sicherheitslage im Westjordanland und betonte, dass es bei der Fortsetzung der Eskalation der Gewalt keine Gewinner gebe. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 23 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 23, Mashhad 21, Isfahan 23, Shiraz 24 und Bandarabas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es folgt nun ein Sonderbeitrag unter dem Titel Wirkung Arbaeins auf die islamische Zivilisation.
Am 17. September jährt sich der 40. Gedenktag für Imam Hussein, Friede sei mit ihm, genannt Arbain. Wir werden, wie der Titel schon sagt, über den Einfluss des Arbain auf die islamische Zivilisation sprechen und Faktoren nennen, die einer Gesellschaft zum Aufbau einer Zivilisation verhelfen. Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei hat in einer Ansprache im Jahre 2019 darüber gesprochen, welche Rolle der Fußmarsch zu Arbain für den Aufbau der Zivilisation spielt. Er sagte: Wenn die Potenziale der islamischen Länder vereint werden, wird die islamische Weltgemeinde zeigen, was die Stärke der Religion bedeutet. Sie wird der Weltbevölkerung die große islamische Zivilisation zeigen. Dies sollte unser Ziel sein. Und dieser Fußmarsch zu Arbain kann ein aussagekräftiges Mittel für die Verwirklichung dieses Ziels sein. Zweifelsohne stärkt das Leben in Gemeinschaft und die Versammlung um die Achse der Wilayat, der Führung durch den Statthalter des Propheten, die Gesellschaft. Daher ist das wichtigste Potenzial des Arbain die Konvergenz innerhalb der islamischen Gemeinschaft. Der große Fußmarsch der vielen begeisterten Anhänger Imam Husseins, Friede sei mit ihm, in Richtung Karbala zeigt die Solidarität zwischen denen, die das Unrecht und die Unterdrücker bekämpfen. Es zeigt, dass sie ein gemeinsames Ziel verfolgen und gemeinsam den berühmten Ruf Imam Husseins am Ashura-Tag wiederholen. Hayhat min Nazilla. Wir ergeben uns niemals in die Erniedrigung. Hussein ibn Ali ist ihr Vorbild. Sie lieben ihn und sie sind den Feinden Imam Husseins Feind. Die islamische Zivilisation ist eine Zivilisation, deren Bestandteile alle auf dem Islam beruhen. In dieser Zivilisation werden die Menschen aufgrund ihrer Gottesfürchtigkeit und ihrem Gehorsam gegenüber Gott wertgeschätzt. Die islamische Zivilisation umfasst alle persönlichen und sozialen Seiten und alle politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Aspekte der Gesellschaft. Eines der wichtigsten Potenziale für die islamische Zivilisation im Laufe der Geschichte war und ist Arbain. denn die Protesterhebung Imam Husseins macht den Unterschied zwischen dem richtigen Weg der Religion und der antireligiösen Abweichung von diesem Weg deutlich. Der Weg des Imams konnte zur Wiederbelebung der islamischen Zivilisation inspirieren und zum Modell werden. Zivilisation gibt der Kultur in einer Gesellschaft Ausdruck. Sie bringt Kultur hervor und ihr Fortschritt stärkt die Grundlagen der Kultur. Eine der islamischen Kulturerscheinungen ist die Kultur des Fußmarsches Arba'in anlässlich des 40. Trauertages für Imam Hussein. Dieser Trauermarsch bringt Potenziale für die Herstellung der islamischen Zivilisation mit sich. Aus der Sicht des Revolutionsoberhauptes Ayatollah Khamenei bildet die islamische Zivilisation die Gesamtrichtschnur der islamischen Ordnung, welche alle Völker auf der Welt und insbesondere die Muslime aus der Vorherrschaft der Unterdrücker befreit und dem islamischen System mit seinen vitalen Konzepten den göttlichen Segen zuteil werden lässt. Die Einheit der Menschen, die beim Arba'in-Fußmarsch in Erscheinung tritt, ist ein gutes Vorbild für den Aufbau von islamischer Zivilisation, denn Arba'in spiegelt religiöse Devisen wider. Es ist ein Zeichen für die Liebe der Pilger zu Gott und den Gottesfreunden, wenn sie zu Arba'in einander Achtung und Bescheidenheit zeigen. Beim Arba'in kommt ein hoher Grad an aufrichtiger Menschlichkeit und an der Bereitschaft, der Religion und der Botschaft von Ashura zuliebe Selbstverzicht zu üben, zum Ausdruck. Zu den wichtigsten Elementen einer Gesellschaft, die Zivilisation hervorbringen, gehören Gerechtigkeit, Ausdauer und Veränderung zum Guten hin. Die Gerechtigkeit ist die ganze Geschichte hindurch ein Wunsch von freiheitsliebenden und von unterdrückten Menschen gewesen. In zahlreichen Lehren und in den Religionen wird die Verbreitung von Gerechtigkeit diskutiert und existiert der Glaube, dass ein Ritter unter dem Banner der Gerechtigkeit der Welt zur Einheit und Einmütigkeit verhelfen wird. Die Gerechtigkeitsliebe nimmt in den islamischen Lehren und in der Vorgehensweise der Makellosen des Islams, Friede sei mit ihnen, einen hohen Platz ein. Eine Gesellschaft weist dann eine Zivilisation auf, wenn sie bei der Erwiderung der Bedürfnisse der Bevölkerung gerecht vorgeht. Einer der Schritte, die Imam Hussein unternommen hat, war die Durchführung der Gerechtigkeit. Er strebte nach der Verteidigung der Wahrheit des Islams und nach der Herstellung von Gerechtigkeit. Er und seine Helfer haben ihr Leben für die Herstellung der Gerechtigkeit geopfert. Ihnen war die Festigung der Religion Gottes wichtiger als ihr eigenes Leben. Gemäß der islamischen Lehre ist es eine Grundregel für den zivilisatorischen Aufbau, gegenüber den Komplikationen und Problemen Ausdauer zu haben und gegenüber den Feinden Widerstand zu leisten. Denn Gott spricht in dem Vers 104 der Sure 4, Nisa: Ihr sollt jenem Volk von Feinden unermüdlich nachsetzen. Wenn ihr dabei leidet, so leiden auch sie. Aber ihr erhofft von Gott, was sie nicht von Gott erhoffen. Und Gott ist allwissend und allweise. Zu den Faktoren der Bewegung Imam Husseins Friede sei mit ihm, welche Zivilisation bewirken, gehört die Bekämpfung der heimtückischen Pläne des Feindes. Die Feinde befürchten nämlich, dass die Werte der Bewegung Imam Husseins von den Muslimen übernommen werden. Daher versuchen sie dies zu unterbinden, indem sie das Trauern um Imam Hussein auf falsche Bahnen zu lenken versuchen. Aber in dem Audienzgebiet zu Arba'in steht, dass Imam Hussein sein Leben geopfert hat, damit die Menschen aus der Unwissenheit und dem Irrtum errettet werden. In diesem Gebiet heißt es, an Gott gerichtet über Imam Hussein: Er hat dir sein Blut übergeben, damit er die Menschen aus Unwissenheit und Irrtum befreit. Der dritte starke Faktor des Arba'in-Tages, der zur islamischen Zivilisation beiträgt, ist die Besserung zum Guten hin. In der islamischen Terminologie ist damit gemeint, dass sich der Einzelne bzw. die Gesellschaft entsprechend den Werten und Grundsätzen der Religion ändert. Ein anschauliches Beispiel für die Verbesserung ist das Gebieten des Guten und das Verwehren des Schlechten. Dieses Bemühen um Verbesserung tritt bei der Bewegung Imam Husseins deutlich an den Tag. Die Verbesserung ist ein wichtiger, zur Zivilisation beitragender Schwerpunkt bei dem Aufbegehren Imam Husseins. Als große Ziele dieser Reform sind die Wiederbelebung der Religion und Klarstellung der Wahrheit zu betrachten. Die Verbesserung, welche in Form des Gebietens des Guten und des Verwehrens des Schlechten zum Ausdruck kam, hat die Bewegung Imam Husseins so würdig werden lassen, dass sie stets lebendig bleibt und allen Generationen, den früheren, heutigen und kommenden, eine Lehre ist. Daher sagt Imam Hussein: Fürwahr, ich habe mich zur Verbesserung des Volkes meines Großvaters zum Aufstand erhoben und wollte das Gute gebieten und das Schlechte verwehren. Es ist nicht daran zu zweifeln, dass Arba'in auf schöne Weise die Einheit und Einmütigkeit veranschaulicht. Es nehmen nicht nur Muslime an dem Trauerzug zu Arba'in teil. Jeder freiheitlich denkende Mensch, unabhängig von seiner Religion und Lehre und Rechtsschule, ist sich bewusst, dass die Wiederbelebung der Ehre des Menschen nicht von der Religion abhängt. Die Menschen versammeln sich an Arba'in wegen Imam Hussein. Ihre Teilnahme wird zum Spiegelbild einer universalen großen Zivilisation. Die Muslime, die von Imam Hussein und seiner revolutionären Bewegung überzeugt sind, nehmen an dem Fußmarsch zu Arba'in teil und eröffnen auf diese Weise den Dialog mit der Weltbevölkerung. Auf dem Wege nach Karbala begegnet sich Abhänger verschiedener Religionen und können sich miteinander austauschen. Im Mittelpunkt ihres Austausches steht die Botschaft von Imam Hussein, nämlich Gerechtigkeit, Frieden und Sicherheit. Zum Abschluss sprechen wir einen Ausschnitt aus dem Ashura-Pilgergebet. Wenn dessen Inhalt umgesetzt wurde, wird die islamische Zivilisation in ihrem wahrsten Sinne verwirklicht worden sein. In diesem Ausschnitt heißt es: O Gott, lass mein Leben wie das Leben von Muhammad und seinem Hause und mein Sterben wie das Sterben von Muhammad und seinem Hause werden. In diesem Ausschnitt bitten wir Gott also, dass er uns zu einem Leben wie das Leben des Propheten Gottes, Friede sei mit ihm, und das Leben der Makellosen aus seinem Hause verhilft. Diese Stelle im Ashura-Pilgergebet gibt unserem Leben eine Orientierungsrichtung. und legt unseren Weg durchs Leben fest. Sie zeigt uns die Richtung zum wahren Glück. Diese Stelle sagt uns, wie wir sein und wen wir befolgen sollen. Und dass wir die fiktiven imaginären Orientierungsrichtungen wie Position, Macht, Reichtum und Begierden wegstellen sollten. Weil gemäß Imam Hussein vorgeht, fast alle persönlichen und gesellschaftlichen, kulturellen und politischen sowie militärischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten ins Auge und vernachlässigt keinen Aspekt der Veredelung des Menschen und der Gesellschaft. Sein Vorgehen fördert den materiellen und immateriellen Fortschritt des Menschen.
Wir laden Sie ein zu unserem Musikstück mit dem Titel Shams-Zuha, was so viel bedeutet wie Sonnenaufgang. Gesungen wird es von Hesameddin Serraj.
باغ روحانیستین یا بزم یزدانیستین این کیستین این کیستین این باغ روحانیستین یا بزم یزدانیستین ظلم سپاهانیستین یا نور سبحانیستین جان جان افزاستین یا جنت المعواستین این کیستین این کیستین جان جان افزاستین یا جنت المعواستین ساقی خوب ماستین یا باده جانیستین جان افزاستین یا جنت المعواستین ساقی خوب ماستین یا باده جانیستین این کیستین این کیستین جان جان افزاستین یا جنت المعواستین ساقی خوب ماستین یا باده جانیستین شکر را ما ندیم سودای سر را ما ندیم این سیم و زر را ما ندیم شادی و آسانیستیم دستم من از خوف و رجا عشق از کجا خوف از کجا ای خاک بر شرم و حیا هنگام پیشانیستیم هنگام پیشانیستیم هنگام پیشانیستیم ربه دا بودم آتش بزن در رخت غم بردار بانگ زیر و بم هنگام سرخانیستی هنگام سرخانیستی هنگام سرخانیستی ای مطربه دا بودم آتش بزن در رخت غم بردار بانگ زیر و بم هنگام سرخانیستی هنگام سرخانیستی هنگام سرخانیستی مست پریشان تو هم موقوف فرمان تو هم اسحاق و قربان تو هم کلید قربانیستی مست و پریشان تو هم موقوف فرمان تو هم اسحاق و قربان تو هم کلید قربانیستی سرخ و زردین آشوب بردا بردین در قرد دریا گردین موسای امرانیستین با
گلهای سرخ و زرد این آشوب بردابرد این در غر دریا گرد این موسای امرانی است این
کیست این کیست این موسای امرانی است این هر جسم را جان می کند جان را خدا دان می کند داد سلیمان می کند یا حکم دیوانی است این
موسای عمرانی است این یا نور سبحانی است این
روی شدیدی دست و با چوگان او پایت شود در پیش سلطان می دوید این سیر ربانی است این سیر ربانی است
خورشید رخشان می رسد مست و خرامان می رسد با گوی و چوگان می رسد سلطان میدانی است این سلطان میدانی است این
رخشان میرسد مست و خرامان میرسد با گوی و چوگان میرسد سلطان میدانی است این سلطان میدانی است این سلطان میدانی است این
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe So wird gesagt. Weiterhin gute Unterhaltung.
Wird gesagt.
Vor langer Zeit gab es einen König, der sich viele Sklaven hielt. Eines Tages flüchtete einer Sklave. Der König ordnete an, unter Befehlshabung des Großveziers sollten die Soldaten nach ihm suchen. Der Großvezier war ein ausgesprochener Feind des geflüchteten Sklaven. Er hasste diesen Leibeigenen, denn der war sehr klug und hatte dem König schon öfters bessere Lösungswege vorschlagen können als er selber. Er verwünschte diesen Sklaven, der ihn vor dem König blamiert hatte. Der Sklave wurde aufgespürt und vor dem König gebracht. Der König, der von dem Hass des Wesirs auf diesen Sklaven wusste, fragte: »Großvezier, wie soll ich mit dem Sklaven verfahren? Soll ich ihm verzeihen, weil er so klug ist, oder ihn dem Henker ausliefern?« Erfreut sagte der Wesir: »Er hat keine andere Strafe verdient als den Tod. Ihr habt doch angedroht, dass jeder Sklave, der die Flucht ergreift, sterben wird. Dieser Sklave hier wusste das, aber er ist dennoch ausgerissen und hat damit selber sein Todesurteil unterschrieben. Eigentlich mochte der König nicht den klugen Sklaven töten, doch dennoch gab er ein Zeichen, dass die Todesstrafe zu vollstrecken sei. Er wollte sehen, wie der Sklave reagiert.« Der Sklave lächelte verschmitzt, als er das Urteil hörte, warf einen vielsagenden Blick auf den Wesir und trat hervor. »O König, ihr habt mir viel Gutes getan. Ich möchte nicht, dass ihr mich ohne Grund tötet und Gott euch im Jenseits bestraft, weil ihr einen Unschuldigen getötet habt.« Der König fragte verwundert: »Einen Unschuldigen?« Der Sklave nickte: »Ja, ich bin doch unschuldig.« Der König wieder: »Gibt es einen größeren Vergehen, als einem König wegzulaufen, anstatt ihm zu dienen?« Der Sklave wieder: »Ich gebe dir ja recht. Es war eine Tat, die du nicht verzeihen kannst. In euren Augen bin ich ein Sünder, aber vor Gott bin ich keiner. Wenn du mich also töten lässt, dann lädst du Schuld auf dich und musst im Jenseits dafür gerade stehen.« Der König hatte gemerkt, dass der Sklave sich einen Plan zurechtgelegt hatte und war neugierig, wie dieser kluge junge Mann weiter argumentieren werde. Daher sagte er: »Angenommen, du hast recht, aber auch ich habe das Recht, ungehorsame Leute zu bestrafen, und du bist aus meiner Sicht ungehorsam gewesen. Du wusstest doch, dass ein Sklave, der wegläuft, getötet wird.« Der Sklave sagte ruhig: »Ja, das wusste ich, und ich erwarte auch nicht, dass ihr etwas anderes tut. Es ist euer Recht. Aber um Gott und mich davon zu überzeugen, dass ich ein Übeltäter bin, müsst ihr einen richtigen logischen Grund haben.« Da sagte der König verwundert: »Einen logischen Grund? Den Gott überzeugt?« Der Sklave: »Ja, ich werde dir einen logischen Grund nennen. Einen Grund, mich zu töten, den jeder einsehen wird.« Der König spielte den Wütenden und sagte: »Nun sag mir endlich, welcher Grund muss her, damit ich dich töten darf, ohne dass ich vor Gott an deinem Tod schuld bin.« Da sagte der Sklave zum König: »O weiser König, erlaub mir, euren Großvezier umzubringen.« Der König staunte: »Warum denn das?« Und der Vezier schaute wütend zu dem Sklaven rüber. »Ja«, fuhr der Sklave fort, »wenn ich euren Vezier töte, dann bin ich ein Mörder und habe den Todesstrafe verdient.« Da lachte der König und fragte den Vezier: »Nun, was meinst du jetzt, was ich mit dem Sklaven tun soll?« Der Vezier aber senkte den Kopf und murmelte: »Lass ihn frei. Ich war selber ein Sünder, denn ich war ihm Feind und habe das weise Wort vergessen. Wenn du einen Pfeil auf deinen Feind abschießt, wisse, dass du selber in seiner Reichweite bist.«
Nach dieser Geschichte aus dem Golestan von Saadi folgt unser Sprichwort. Auf Persisch hört es sich wie folgt an: Morisch ihr Podare. In einer Stadt lebte ein gewitzter alter Mann namens Mulla Nasreddin. Als ein neuer Statthalter gekommen war, sahen sich die renommierten Leute gezwungen, ihn, wie es Sitte war, zu besuchen und zu beschenken. Auch Mulla Nasreddin musste als ehrwürdiger Bürger dem neuen Statthalter etwas schenken, auch wenn er diese Sitte nicht mochte. Er sagte seiner Frau, sie soll aus einem der Hühner, die sie hatten, ein gutes Gericht kochen. Seine Frau bereitete das Huhn zu, legte es auf ein großes Tablett und garnierte es mit Kräutern. Dann deckte sie die Speise mit einem sauberen Tuch ab. Das Huhn roch unwiderstehlich gut und Mulla Nasreddin wünschte, ach, hätten wir doch keinen neuen Statthalter bekommen, dann könnte ich zusammen mit meiner Frau dieses leckere Huhn verspeisen. Doch es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich mit dem Tablett auf den Weg zum Haus des Statthalters zu machen. Unterwegs warf er immer wieder einen Blick unter das Tuch. Wie appetitlich das Huhn aussah, Mulla Nasreddin bekam richtig Hunger. Schließlich konnte er nicht mehr an sich halten. Er riss sich einen Hühnerschenkel ab und verspeiste ihn. Als er sich dann den Mund sauber wischte, bereute er es schon wieder. »Was hast du nur angestellt? Was soll ich dem Statthalter sagen, wenn er nach dem abgerissenen Hühnerschenkel fragt?« Er zögerte. Sollte er lieber umkehren und morgen mit einem neuen Huhn zum Statthalter gehen? Aber dann füllte er die Stelle, wo dem Huhn ein Bein fehlte, mit Kräutern, und ging doch zum Haus des Statthalters. Er hieß ihn herzlich willkommen in der Stadt und sagte dann, »Meine Frau ist eine gute Köchin und ich habe sie gebeten, ein Huhn für euch zuzubereiten.« Der Statthalter bedankte sich bei Mulla Nasreddin und seiner Frau, schlug das Tuch über dem Speisetablett beiseite und merkte sofort, dass das Huhn nur einen Schenkel hatte. Da meinte er lachend, »Deine Frau hat sich sicher den einen Hühnerschenkel verspeist, um sicher zu sein, dass ihr das Essen gelungen ist.« Mulla Nasreddin wusste erst keine Antwort. Da sah er durch das Fenster die Gänse im Haus des Statthalters am Wasserbecken auf einem Bein stehen und sagte schnell, »Nein, meine Frau ist eine so gute Köchin, dass sie das Essen nicht auszuprobieren braucht. Warum hätte denn dieses Huhn dann nur einen Schenkel?« Da lachte Nasreddin und sagte, »Alle Hühner in unserer Stadt haben nur ein Bein. Eure Gänse haben doch auch nur eins.« Der Statthalter schaute zu den Gänsen im Hof. In dem Moment kam einer der Bediensteten mit einem Stock herbeigelaufen, um die Gänse in ihren Stall zu treiben. Das Federvieh setzte sich gleich in Bewegung, natürlich auf zwei Beinen. Da sagte der Statthalter zu Nasreddin, »Die Gänse haben aber zwei Beine.« Doch Mulla Nasreddin wusste es besser. »Erstens würdet auch ihr, wenn euch jemand mit einem solchen Stock hinterherlaufen würde, auf zwei Beinen davonlaufen. Und wenn es ginge, noch zwei Beine ausleihen. Außerdem habe ich dieses Huhn hier gerade beim Ausruhen erwischt, und da hatte es nur ein Bein.« Der Statthalter merkte, dass die Schwindeleien dieses Mannes kein Ende nehmen, nahm das Huhn entgegen und ließ es auf den Mittagstisch bringen. Seitdem heißt es über jemand, der Unsinn redet und nicht davon abzubringen ist, morgesh yepodare, nämlich sein Huhn ist einbeinig.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@signparstoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.